DW Menschen und Märkte.
Athen fährt Achterbahn. Wie lange geht das gut? Ausbeutung von Arbeitnehmern. In der EU gang und gäbe, sagt eine neue Studie. Erst verdoppelt, dann verloren. Am chinesischen Aktienmarkt droht eine Blase zu platzen. Und schließlich Investorenlotto im Silicon Valley. Keiner will das nächste WhatsApp oder Instagram verpassen. Willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast. Ich bin Rolf Wenkel. Im Schuldenstreit mit seinen Gläubigern hat Griechenland nach den Worten von Ministerpräsident Alexis Tsipras einen neuen Lösungsvorschlag unterbreitet. Montagnacht sei den internationalen Geldgebern ein Plan übermittelt worden, sagte Tsipras in Athen. Das klamme Land steht unter Zeitdruck. Am Freitag wird eine Kreditrate von rund 300 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds fällig. Insgesamt muss Griechenland diesen Monat rund 1,6 Milliarden Euro an den Fonds zurück. Im Juli und August stehen 6,7 Milliarden Euro für die Europäische Zentralbank an. Unter Experten gilt es als gewiss, dass die Regierung ohne neue Hilfen spätestens dann pleite ist. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
In Brüssel teilen sich die Lager in Skeptiker und Optimisten in Sachen Griechenland. Aber die Optimisten melden sich jetzt selbstbewusster zu Wort, wie EU-Währungskommissar Pierre Moscovici.
Il y a des bases aujourd'hui solides pour progresser.
Es gibt heute eine solide Basis für Fortschritte, versicherte er im französischen Radiosender France Inter. Aber
le temps presse.
Die Zeit drängt. Gestern Abend übermittelte Athen ein Papier, zeitgleich zum Krisentreffen der Gläubiger in Berlin. Nach Brüsseler Lesart ein erster fundierter Vorschlag. Pierre Moscovici, EU-Währungskommissar in Brüssel, ging auf einige Details ein. Reform der Mehrwertsteuer, Aufbau einer unabhängigen Steuerbehörde, eine Verwaltungsreform und Änderungen bei den Renten. All das hatten auch die internationalen Geldgeber zur Bedingung für weitere Hilfen gemacht. Die Stimmung in Brüssel ist jetzt hoffnungsvoller. Die Probleme könnten noch aus der Welt geschafft werden, ohne Grexit. Dann könnte die letzte Rate aus dem laufenden Hilfsprogramm ausgezahlt werden. 7,2 Milliarden Euro. Damit rechnet Griechenland, um alte Schulden bezahlen zu können. In Brüssel heißt es, ohne frisches Geld geht es nicht. Athen schweigt zur Brisanz der aktuellen Nöte, die auch die Mitgliedschaft in der Eurozone in Frage stellen.
Je souhaite ardemment que la Grèce reste dans la zone euro.
Ich hoffe aufrichtig, dass Griechenland in der Eurozone bleibt, betonte Moscovici. Wir kommen weiter, es gibt ein besseres gegenseitiges Verständnis. Wir arbeiten und arbeiten und alle arbeiten zusammen. Der Präsident, die Kanzlerin, der Chef der EU-Kommission.
Ça c'est l'objectif, trouver un accord.
Das Ziel ist, eine Einigung zu finden, versicherte François Hollande schon nach seinem letzten Treffen mit Griechenlands Regierungschef Tsipras.
Ce dialogue doit se renforcer.
Der Dialog muss verstärkt werden. Wir brauchen Transparenz, Gelassenheit und den Willen, zu einer Einigung zu gelangen.
Et la volonté de déboucher sur un accord.
Theoretisch hat Griechenland bis Ende des Monats Zeit für eine Einigung. Erst dann läuft das Hilfspaket aus. Wenn bis dahin keine Lösung da ist, verfällt die letzte Rate aus dem Hilfsprogramm. Wie klamm Athen wirklich ist, war auch EU-Diplomaten, die mit der Kassenprüfung zu tun haben, bisher nicht restlos klar. Die Befürchtung war, Griechenland ist schon pleite.
No, it isn't.
Nein, ist es nicht, versicherte Griechenlands Finanzminister Varoufakis vor wenigen Tagen im US-Fernsehsender CNN. Unsere Bürger haben unglaubliche Opfer gebracht und sie haben es geschafft, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leben. Das Tauziehen in Griechenland jetzt wohl in der entscheidenden Runde. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande und übernehmen die Führungsrolle mit allen Risiken. Die Wende soll noch vor dem G7-Gipfel im bayerischen Elmau geschafft sein. Für Angela Merkel ein wichtiges Datum. Man erwarte von ihr als Vertreterin der größten EU-Volkswirtschaft, dass sie den Euroraum zusammenhalte, hatte sie schon in Amerika und Asien zu hören bekommen. Am Wochenende wird sie sich Fragen anhören müssen, was ist daraus geworden. Der Druck ist also groß, die griechische Schuldenkrise bis zum G7-Gipfel beizulegen.
In einigen Branchen wie dem Hotel- oder Baugewerbe werden Arbeitskräfte in der Europäischen Union einer neuen Studie zufolge häufig ausgebeutet. Gemeinsam sei vielen Fällen der sehr niedrige Lohn, manchmal von 1 Euro pro Stunde und weniger, sowie die langen Arbeitszeiten von 12 Stunden oder mehr an 6 oder 7 Tage die Woche, heißt es in dem Bericht der EU-Grundrechteagentur, der am Dienstag in Wien und Brüssel vorgestellt wurde. Anne Kolik berichtet.
12 bis 13 Stunden am Tag arbeiten sie, 6 Tage die Woche in einer polnischen Näherei. Die 12 Männer und Frauen sind aus Vietnam gekommen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben und mehr Einkommen haben sie 5.000 US-Dollar an eine Agentur in Hanoi bezahlt, die sie nach Polen gebracht hat. Hierher in die Näherei, wo der Chef ihnen die Pässe und die Handys abgenommen hat. Sie schuften unter seiner Aufsicht. Der Chef schreit sie an und schlägt sie. Die Arbeiter dürfen nicht miteinander sprechen, sind isoliert von der Außenwelt.
Das sind Fälle, die einem sehr unter die Haut gehen. Aber es gibt ganz bestimmt auch andere Fälle. Letztlich muss man immer sehen, nicht die schwersten Fälle, auf die trifft man nicht so oft, aber es gibt dann das Gros der nicht ganz so dramatischen Arbeitsausbeutung, das natürlich die Regel ist.
Sagt Dr. Alban Deering. Er hat für die Grundrechteagentur der EU die erste umfassende Studie über Ausbeutung am Arbeitsplatz erstellt. Dafür hat er mehr als 200 Fälle wie den der Vietnamesen analysiert. Zusätzlich haben Deering und seine Mitarbeiter mit rund 600 Experten aus allen EU-Mitgliedstaaten gesprochen. Gewerkschafter, Polizisten und Kontrolleure von Aufsichtsbehörden wurden unter anderem gefragt, in welchen Branchen Ausbeutung besonders häufig vorkommt. Ihre Antwort? In der Landwirtschaft, gefolgt von der Baubranche und dem Hotel- und Gaststättengewerbe. In diesen Wirtschaftszweigen scheint Ausbeutung von Arbeitnehmern fast Alltag zu sein. Jeder fünfte der befragten Experten hat mindestens zweimal pro Woche mit einem solchen Fall zu tun. Trotzdem landen nur sehr wenige Fälle vor Gericht, weil die ausgebeuteten Arbeiter Angst vor der Polizei haben. Denn oftmals sind sie illegal eingewandert.
Solange es der Fall ist, dass die Opfer der schweren Arbeitsausbeutung, obwohl sie Opfer von Straftaten sind, nicht das Vertrauen haben, sich an die Polizei wenden zu können, weil sie meinen, dann sofort abgeschoben zu werden, solange werden die Opfer keinen Zugang zur Strafjustiz finden.
Doch auch EU-Bürger, die dank der Freizügigkeit offiziell in anderen EU-Staaten arbeiten dürfen, sind von Ausbeutung betroffen. Ein prominentes Beispiel ist der Fall der Mall of Berlin, einem neuen Einkaufszentrum in der Hauptstadt. Dort wurden rumänische Bauarbeiter um ihren Lohn geprellt. Oft müssen ausländische Arbeiter einen Vertrag in einer Sprache unterschreiben, die sie nicht verstehen. Sie kennen ihre Rechte als Arbeitnehmer nicht. Damit sich an dieser prekären Lage etwas ändert, muss viel passieren, sagt Alban Deering.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man an vielen Schrauben drehen muss. Dass es das Zusammenspiel braucht von Arbeitsinspektion, Polizei, Opferhilfe und Gerichten, damit überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit zustande kommen kann.
Ob es Gerechtigkeit geben wird für die Vietnamesen, die in Polen ausgebeutet wurden, das ist noch nicht sicher. Nach 4 Monaten sind einige von ihnen in die nächstgelegene Stadt Bydgoszcz geflohen. Sie haben dort Unterstützung von anderen vietnamesischen Migranten bekommen. Inzwischen kümmert sich eine Hilfsorganisation um alle 12 Opfer. Gegen den Leiter der Näherei ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ein Urteil ist noch nicht gefallen.
Keine Frage, deutsche Aktionäre können sich über die Kurse der letzten 12 Monate wahrlich nicht beschweren. Der DAX hat kräftig zugelegt. Das ist aber nichts im Vergleich zum chinesischen Markt. Der Shanghai Composite Index hat sich in den vergangenen 12 Monaten mehr als verdoppelt. Was ist da los? Was treibt die Kurse? Und läuft der Markt nicht heiß? Oder ist er schon längst überhitzt und die Blase kurz davor zu platzen? Samir Ibrahim hat Einschätzungen von Börsen- und Wirtschaftsexperten gesammelt.
Die Kursentwicklung ist schwindelerregend. Mehr als 140% plus binnen eines Jahres. Die Börse in Shanghai legt derzeit eine Rallye hin, die ihresgleichen sucht. Und das, obwohl das Wachstum der Wirtschaft gerade nachlässt. Es ist eine Entwicklung, die Beobachtern an den Finanzmärkten zunehmend Sorgen bereitet. Denn die Übertreibung an der Börse ist Ausdruck eines Prozesses, der nach Meinung von Michael Heise, dem Chefvolkswirt der Allianz, nicht gesund sein kann.
Wir sehen, dass die Kreditnachfrage und die Kreditvolumina in der chinesischen Wirtschaft dramatisch angestiegen sind, deutlich höher sind als in vielen anderen, auch Industrieländern. Das ist nicht Staatsverschuldung, sondern eben Verschuldung im Privatsektor durch Projektentwickler, durch staatsnahe Unternehmen, auch durch Einzelpersonen, die im Bereich von Immobilien spekulieren.
Die chinesische Regierung hatte zuletzt die sonst so strikte Begrenzung der Kredite gelockert. Nach 2-jähriger Pause werden zudem wieder neue Unternehmen an der Börse zugelassen und feiern erfolgreiche Börsengänge. Denn in China ist die Verteilung der Aktien etwas anders als bei uns. Haben in Europa vor allem große Investoren an der Börse das Sagen, ist es in China genau umgekehrt. Rund 60% der Aktien befinden sich in privater Hand, sagt Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance. Der Volkswirt hat lange selbst in China gelehrt und gelebt und macht für den Boom am Aktienmarkt auch die chinesische Mentalität verantwortlich.
Die Leute mögen gerne schnell reich werden. Der Aktienmarkt ist für Privatanleger ein Mittel, um schnell reich zu werden, ohne große Mühen, einfach mit Glück und ein bisschen Sachverstand sozusagen. Und man ist auch relativ hart im Nehmen. Also der Aktienmarkt, der Chinese, der boomt ja jetzt erst wieder seit einem Jahr. Vorher war ja 5 Jahre Funkstille und fallende Kurse. Da haben die Leute also viel Geld verloren. Aber jetzt zieht er eben wieder an und dann springen eben die Leute da drauf, um eben schnell reich zu werden.
Das Problem dabei ist, viele Aktien werden mit geliehenem Geld gekauft. In der Hoffnung auf große Gewinne an der Börse nehmen Privatleute Kredite auf, was sie jetzt ja dürfen. Bricht die Börse aber ein, dann platzen diese Kredite und die Banken bekommen ein Problem. Michael Heise von der Allianz rechnet deshalb damit, dass die chinesische Notenbank demnächst eingreifen wird. Doch befindet sich die auch in einem Dilemma.
Sie muss immer wieder Signale setzen, dass die Kreditentwicklung nicht außer Rand und Band gerät und dass auch Gläubiger mal Verluste machen können, wenn sie zwielichtigen Unternehmen oder Geschäftspartnern Kredite geben. Auf der anderen Seite muss sie aber ja auch die Zinsen allmählich runterführen, weil die Inflation in China zurückgeht, genau wie anderswo auch, und die Wirtschaft etwas stottert.
Beste Voraussetzungen für ein Platzen der Börsenblase. Denn wenn die Wirtschaft nicht erfüllen kann, was die Aktienkurse versprechen, könnte es mit dem Aktienrausch auch schnell vorbei sein. Was die Situation so gefährlich macht, ist der Umstand, dass der Markt von den Behörden nur schwer kontrolliert werden kann. Er ist, sagt Professor Horst Löchel, einfach zu groß.
Weil die Börsen sehr schnell wachsen, der Druck enorm groß ist sozusagen, auch für die Unternehmen, sich listen zu lassen und der Fortschritt etwas schnell ist und die Behörden nicht so ganz hinterherkommen mit diesem Fortschritt an den Börsen.
So tummeln sich unter den vielen neuen börsennotierten Unternehmen auch viele schwarze Schafe. Firmen, bei denen das Konzept eigentlich nicht ganz klar ist und deren Aktien trotzdem gekauft werden. Platzt nun die Blase in China? Es ist jedenfalls eine Situation, die es auch in Deutschland schon einmal gab. Um die Jahrtausendwende kauften viele Deutsche jede Aktie von jungen Start-up-Unternehmen, die sie kriegen konnten. Die meisten davon gibt es heute nicht mehr. Es war die Internetblase, die im Jahr 2000 dann platzte.
Mit bis zu 50 Milliarden Dollar wird zurzeit der Transportdienst Uber von Investoren bewertet. Das wäre ungefähr so viel wie der Börsenwert des gesamten Logistikkonzerns FedEx. Risikokapitalgeber pumpen Unsummen in junge Start-up-Unternehmen, um nur ja nicht das nächste WhatsApp oder Instagram zu verpassen. Und wenn eine App scheitert, wie jüngst Secret, eine Art anonymes Facebook, dann sind hohe Millionenbeträge einfach futsch. Der Finanzierungswahnsinn der IT-Branche erinnert im Moment eher an eine Lotterie als an kalkuliertes Investment. Wolfgang Stuflesser.
Als Wirtschaftsjournalist bei CNN ist es Paul LaMonica gewohnt, mit großen Zahlen umzugehen. Aber diese Meldung schien auch ihn nicht kalt zu lassen.
Uber may be worth more than $50 billion.
Der Fahrdienst Uber könnte von Investoren mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet werden, umgerechnet fast 45 Milliarden Euro. Das wäre immerhin mehr als der Logistikkonzern FedEx. Diese Riesensumme ist natürlich im Moment nur virtuell. Weil Uber nicht an der Börse ist, muss das Unternehmen auch nicht nach den dort geltenden strengen Regeln Bilanzen veröffentlichen. Das Ganze erinnert an die große Dotcom-Blase, die im Jahr 2000 platzte, findet auch Wirtschaftsjournalist Paul LaMonica.
Now Uber at $50 billion, again, that does seem very bubblicious. It's like 2000. This is
the. Von den 50 Milliarden sehen Sie nicht viel.
We're the drivers. We provide this service. Am I right?
Yeah.
They're nothing without us. It's only an app.
Uber-Fahrer, die in Los Angeles vor der hiesigen Firmenniederlassung demonstrieren. Für viele ist es nur ein Nebenjob, um ihr mageres Gehalt als Lehrer oder Verkäufer aufzubessern. Wobei das Aufbessern relativ ist. Auf Transparenten stehen ihre Forderungen. Sie wollen mehr verdienen als den gesetzlichen Mindestlohn in den USA von umgerechnet 6,35 Euro die Stunde. Am Anfang hatten sie 2,20 Euro pro Meile bekommen. Inzwischen ist es nur noch 1,10 Euro. Und statt früher 5% behält Uber nun 20% für sich. Garth ist 33 Jahre alt und hat seinen Bürojob für Uber an den Nagel gehängt.
It was really good when I started. They had good incentives and they were offering, you know, reasonable wage.
Als ich anfing, lief es sehr gut. Gute Anreize, ein vernünftiger Verdienst. Aber jetzt senken sie ständig die Gebühren und damit unsere Einnahmen. Und gleichzeitig verdient Uber jede Menge Geld. Es gibt keinen Grund dafür, so geizig zu sein. Die Digitalisierung revolutioniert viele Wirtschaftsbereiche. Nicht nur die Taxibranche. Branche, sondern natürlich auch die Musikindustrie, Hollywood, die Buchbranche und die Medien insgesamt. Da gibt es viele Verlierer, deren Jobs auf der Strecke bleiben. Aber es gibt natürlich auch echte Gewinner der Entwicklung. Ein Programmierer zum Beispiel, der bei Google anfängt, zu einem Jahresgehalt von geschätzten 100.000 Dollar, umgerechnet an die 90.000 Euro. Schön für ihn, nicht so gut für die Mieten- und Häuserpreise im Silicon Valley und im nahegelegenen San Francisco. Im Viertel Neue Valley treffe ich dort den Makler Duncan Wheeler. Er sieht im massiven Anstieg der Immobilienpreise ein großes Problem für junge Familien, die zum ersten Mal ein Haus kaufen wollen.
It's good if you're selling property and it's good if you own property, but it's difficult if, you know, if you're a young family and you want to get in or, you know, you just want to buy your first home. It's sort of pricing a lot of people out of the neighborhood.
Die hohen Preise vertrieben viele Leute aus der Gegend, sagt er. Wheeler selbst gibt offen zu, dass er als Makler von der Entwicklung profitiert. Seine typischen Kunden, 22 bis 30 Jahre alt, kommen frisch von der Uni, haben Jobs bei Apple oder Google oder waren bei einer Firma, die gerade an die Börse gegangen ist und haben nun eine Menge Cash an der Hand. Sie schreiben einfach einen Scheck über ein 2-Millionen-Haus. Das wäre früher nie passiert. Und was, wenn die Blase irgendwann platzt? Einen Vorgeschmack gab es vor wenigen Wochen, als David Bitto, Gründer der Startup-Firma Secret, das Ende seines Unternehmens ankündigte, passenderweise in einem Online-Artikel. Secret, das war eine Art anonymes Facebook, eine Smartphone-App, mit der man Geheimnisse posten konnte, ohne seinen Namen zu nennen. Investoren haben 35 Millionen Dollar in die Firma gepumpt, in nur 16 Monaten. Noch ist unklar, ob und wie viel sie davon wiedersehen. Miguel Heft vom Wirtschaftsmagazin Fortune nennt beim Online-Magazin Tech News Today das Ende von Secret beispielhaft für die Branche. Wir leben in einer Zeit, in der Investoren weniger Angst davor haben, 10 oder 20 Millionen Dollar mit einer Firma wie Secret zu verlieren, die ein gutes Jahr später weg ist, als das nächste Instagram oder WhatsApp zu verpassen. Erfolg und Misserfolg hängen im Silicon Valley nicht immer am schlüssigen Firmenkonzept und auch nicht an den nötigen Investoren. Das Ganze erinnert manchmal mehr an eine Lotterie als an einen rationalen Wettbewerb. Denn natürlich kann niemand voraussagen, wer das nächste Apple oder Google sein wird. Aber irgendwie wollen alle ein Stück vom Kuchen abhaben.
Das war Wolfgang Stuflesser aus Los Angeles und das war's auch in unserem Wirtschaftspodcast am Dienstag. In der Technik war Christoph Grove. Ich bin Rolf Wenkel und sage Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.